Lasst uns Platz nehmen. Jesus ist König, Jesus ist Herr, Jesus ist Brot, Jesus ist das Leben, die Auferstehung, was Jesus nicht alles ist. Viele Berufe, viele Dienste und Namen hat er, jede Menge. Wenn ich dran denke, unser deutscher Kaiser hat 28 Namen gehabt, was er alles war. Und noch mehr, unser Herr Jesus ist noch mehr. Du bist der Höchste, der Allerhöchste. Mein Thema heute ist der Glaube des Unglaubens. Wenn du ungläubig bist, musst du mehr glauben, als wenn du Christ bist, an Gott glaubst, an die Bibel glaubst. Du musst mehr als Ungläubiger glauben. Und ich werde den Beweis antreten, der Glaube des Unglaubens, was es alles ist. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, wie man Pannen vermeidet. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwo eine Panne gehabt hast, aber wenn du dann irgendwo stehst, ja, was ist die Nummer vom ADAC oder Abschleppdienst? Weißt du, es ist auch Pannen. Aber wie vermeidet Pannen, dass man gar nicht hinkommt? Regelmäßig zum Service gehen. Regelmäßig sich untersuchen lassen. Und da lernt man das, Pannen zu vermeiden. So, aber geistliche Pannen möchte ich hier anschneiden und ansprechen. Und dann am Sonntag, gib dich nicht gleich auf. So viele Menschen geben sich so schnell auf. Sobald eine Laus über die Leber läuft, sobald irgendwo eine Panne passiert, sobald irgendwo Widerstand sich regt oder Ängste aufkommen, oh, dann schnell die Flinte ins Korn werfen und nicht mehr weitermachen. Wir sind nicht von denen, die da weichen, steht in der Bibel. Weißt, wir sind knallhart, entschieden, entschlossen, vorwärts gehen. Auch wenn niemand mit mir geht, hat Sadhu Sundersingh einmal in einem Lied gesungen, das Kreuz ist vor mir, die Welt liegt hinter mir, ich bin entschieden zu folgen Jesus. So. Und dann, ihr wisst ja die anderen Daten, dann geht es weiter nächsten Mittwoch. Du bekommst, was du sagst. Macht liegt in deinen Worten. Wenn du nichts sagst, wirst du auch nichts kriegen. Ganz, ja. Verstehst du, du musst was, ja, aussprechen, bestellen, anrufen. Rufe mich an, sagt das Wort Gottes, in der Not, so will ich dich erretten. Wenn wir unseren Mund nicht aufmachen, wir werden nichts kriegen. In der Bibel heißt, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Wir müssen etwas unternehmen. Also gib dich nicht auf und dann du bekommst, was du sagst. Und gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension, wird dann nächsten Freitag das Thema sein. Deine Arbeit, auch wenn du Geschirr abspülst, auch wenn du an der Schreibmaschine, am Computer irgendwo arbeitest oder am Telefon, egal was für Arbeit, was für Dienst du hast, gib deiner Arbeit eine göttliche Dimension. In Görlitz, da war ein Steinmetz, ein gläubiger Mann, der hat an seine Steine geklopft, da kommt jemand vorbei und fragt, was machen Sie? Ich klopfe Steine und ich baue das Haus Gottes. Ich klopfe Steine. Also gib dich nicht auf, klopf die Steine, repariere die Schuhe, wasch das Geschirr ab. Weißt du, alles was wir tun, soll Gottesdienst sein. Soll Gottesdienst sein. Eine göttliche Dimension. So, der Glaube des Unglaubens. Der Ungläubige glaubt jeden Unsinn. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Ich muss also hier zuerst mal so mit den Ungläubigen ins Gericht gehen, denn ich weiß, was Unglaube ist. Ich bin selbst in der Sowjetunion im Atheismus groß geworden. So, deshalb kann ich auch den Unglauben so richtig ausbaden. Davon bin ich geimpft worden, mit dem Unglauben. Religion ist Opium fürs Volk und das haben wir Millionen geglaubt. So, Ungläubige, der glaubt alles, glaubt nicht aber an seinen Schöpfer. Er glaubt an Urknall, er glaubt an die Evolution. Der Ungläubige glaubt alles Mögliche. Auch der Unglaube, auch der Kleinglaube und Halbglaube und so weiter ist letztlich nichts anderes wie Glaube. Auch wenn du sagst, ich habe keinen Glauben, dann glaubst du, dass du keinen Glauben hast. Oder Aberglaube, Okkultismus, Spiritismus erfordert so viel Glauben, dass in diesem Fläschchen wirklich ein Geist ist oder dass da wirklich was drinsteckt, wenn ich das und jenes tue. Auch die Atheisten, sie glauben per Definition, es gibt keinen Gott. Oder wir sind gottlos. Er glaubt das und er benimmt sich so, obwohl er gar nicht so sicher ist. In 10.000 Meter Höhe, wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, dann beten sie alle zu welchem Gott oder zu welchem Geist oder zu wem auch immer. Jeder Mensch betet, denn es ist ursprünglich im Menschen drin. Es muss einen Gott geben. Das Monogramm Gottes tragen wir irgendwie in uns, aber man kann ja glauben, ich habe nichts. Und man hat doch was. So, auch der Atheist, der Ungläubige, er braucht etwas, das ihn motiviert, das ihm Trost spendet, wenn er in einer Krise ist, an wem er sich halten kann, an die Partei, an seine Freunde, an den Staat, ans Kapital, an den Markt. Weißt du, an irgendetwas muss man sich festhalten oder dann an die Führer, Und dann, andere glauben an die Revolution, wenn du dann nachher die Größen der DDR und der Sowjetunion angeguckt hast, die waren behängt voller Orden. Verstehst du, sie glauben an Auszeichnung, an Ehrungen und ja, sie glauben, selbst wenn es Plastik ist, und ich habe manche Medaillen mir angeguckt, das ist nicht alles aus Gold oder, nein, das ist Plastik und sie sind stolz, ich wurde geehrt, anerkannt. Also jeder Mensch braucht etwas, an was er sich festhalten kann, braucht Anerkennung, braucht Lob und so weiter. Und er glaubt wenigstens an das Gute im Menschen. Aber ob die Menschen so wirklich so gut sind. Also der Ungläubige glaubt auch, nicht nur, dass wir als Christen Gutes glauben, sondern er glaubt an das Gute im Menschen. Aber in jedem Menschen wohnt auch eine Bestie. Leider, das ist auch der Fall. Andere glauben an ihr Schicksal oder an Zufall. Auch für mich ist Schicksal und Zufall ein Pseudonym für Gott, wenn er sich nicht unterschreiben möchte. Andere, wenn sie irgendwo Glück gehabt haben, weiß irgendwo was Gutes gelaufen ist, sie glauben, Mensch, da habe ich Schwein gehabt. Sie glauben an Schweine sogar. Ich habe Schwein gehabt, an Hufeisen, an Talisman und so weiter. Auch die Atheisten tragen ein Talisman irgendwo. Sie glauben an irgendetwas, auch wenn sie nichts glauben, sie glauben etwas. Sie glauben an ein Weiterleben nach dem Tod. Zwar ganz anders als wir das denken, weißt du, mit dem Tod ist alles zu Ende. Aber nein, wenn du den Atheisten zuhörst, hör mal die Atheisten mal zu. Du, dann erzählt mir einer neulich, du, ich habe mit meiner verstorbenen Großmutter gesprochen. Verstehst, Atheist, überzeugt, dass mit dem Leben alles zu Ende ist, aber er spricht mit seiner toten Großmutter. Nur nebenbei. Andere Ungläubige glauben an das Nichts, an die Leere. Ungläubige, meine ich, müssen nicht unbedingt Atheisten sein. Andere, die entleeren sich und entleeren sich und entleeren sich, bis in ihnen nichts mehr drin ist und glauben, das ist das Leben. Wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, glauben sie nicht nur an nichts, sondern sie glauben an alles Mögliche. Alles Mögliche. Laufen alle Möglichen nach. Vor allem diese Leute sind anfällig jedem Guru, jedem falschen Propheten, jedem Schwätzer, der auftritt und ja, das demonstriert. Ich denke nur, ja, die Atheisten, die haben auch ihre Führer, ihre Priester. Lenin, Marx und Engels, das ist die Trinität des Kommunismus. Nur als Beispiel. Menschen, die keinen Glauben haben, die glauben an einen Superstar, an jemanden, der mächtig auftritt, mit Glanzpapier womöglich. Sie laufen alle möglichen extremen und verrückten Dingen nach. Unglaube, das ist die Chance für die Sektierer und Gurus und falsche Propheten und Heilsbringer, wer sie auch immer sein mögen. Und wenn Jesus wiederkommt, und hört mir zu, wenn Jesus mit wiederkommt, dann sagt er, meint ihr, dass ich noch Glauben finde? Dass ich Glauben finde unter den Menschen, Glauben an den Menschensohn. Die Leute werden religiös sein, die werden an den Antichristen glauben. Die werden an den Computer glauben. 666, diese geheime Zahl in der Bibel. Sie werden alles Mögliche glauben, sie werden abergläubisch sein. Und der Antichrist wird sie mit seinen Lügen so manipulieren und so bedienen, dass sie als Wahrheit hinstellen. Man kann die Lüge auch als Wahrheit deklarieren. Ich habe von einem alten Rechtsanwalt was gelesen. Da hat er gesagt, weißt du, wir Rechtsanwälte, wir sind kluge Menschen. Wir können sogar den Bestohlen sagen, dass er sein Pferd selbst geklaut hat. Und den Glauben so einsuggerieren und einzureden. Jesus macht zwei Aussagen über den Glauben. Er sagt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Und dann sagt er andermal, wenn er Leute sah, die außerhalb von Israel waren, Samariter, Ausländer, was auch immer ist, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Er hat bestimmten Glauben gesucht. Diesen einfachen, kindlichen Glauben, den biblischen Glauben, der sich auf das Wort Gottes basiert und gründet. Glauben, das durch eine Offenbarung einem geschenkt wurde, ganz persönlich, durch seine persönliche Suche, durch die Reise nach innen, in seinem Herzen, den Glauben an Gott und nicht nur an ein höheres Wesen. Fast alle Menschen glauben irgendwo an ein höheres Wesen. Auch wenn die Katze auf dem Dach ist, ist auch ein höheres Wesen. Lass mich spotten. Ich habe Spaß. Denn ich möchte den Unglauben richtig deklarieren als Unglauben. Und da brauchst du den Glauben für alles Mögliche. Guck mal, die alten Pharaonen, die alten Babylonier, die alten Völker ringsherum, die haben sich alles Mögliche, sie haben ein Tierchen genommen, hingestellt und sagen, das ist unser Gott. In der Bibel haben wir das Wort Glauben hier richtig schön definiert bei diesem römischen Hauptmann. Der kommt zu Jesus, hat ein Problem, bittet für irgendjemand und der Hauptmann sagt, Meister Jesus, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das war ein großer Glaube. Jesus bewundert diesen Glauben. Sprich nur ein Wort. Glaube und Unglaube. Sie sind oft dicht beieinander, manchmal überschneiden sie sich. Jesus sagt zu Martha, wenn du glauben könntest, du würdest Wunder sehen und du würdest sehen, wie dein Bruder aufersteht. Dann sagt er, ja, in der Ewigkeit einmal, am jüngsten Tag. Aber Jesus sagt, nein, wenn du jetzt glaubst, wirst du was erleben, wirst du was erfahren. Wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, sagt Jesus, dann kannst du sogar Berge versetzen. Du siehst also diesen Berge versetzenden Glauben. Du musst nicht viel Glauben haben. Und deshalb in den nächsten Tagen werde ich viel über den Glauben sprechen. Wie wirkt sich der Glaube aus? Sprich ein Wort. Sprich zu diesem Berg und das wird sich wegheben. Jesus lehrte immer wieder, Jesus hat keine Kranken geheilt. Er hat nur gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wenn er das nicht geglaubt hat, dem Wort des Herrn, dann ist er sitzen geblieben. Da ist nichts passiert. So, in der modernen Welt ist zwar der Gottesglaube verblasst, man glaubt an die Technik, an die Machbarkeit der Dinge, da glaubt man. Wir schaffen es. Verstehst du, wir kennen diese Sprüche. Wir schaffen es. I can. Du musst an die Technik glauben. Aber da passiert noch nichts. Du musst die Technik in die Hand nehmen und einsetzen. Den Presslufthammer oder was auch immer ist. Und dann funktioniert es. Damit es funktioniert, du musst es selber etwas tun, die Technik gebrauchen. Glaube wird überall erwartet, ist nötig. Wenn du in ein Auto steigst, musst du glauben, dass das Auto anspringt, dass das Auto dir gehört. Oder dir zusteht, dass du damit fahren kannst. Du musst glauben, dass es anspringt. Sogar in der U-Bahn. Dass du in der richtigen Bahn sitzt. Du musst glauben. Du glaubst gar nicht, wie viel Glauben in unserem Leben erforderlich. Alles ist Glaube. Ob gut oder schlecht, spielt keine Rolle. Wenn du liest, die Erde ist von der Sonne 150 Millionen Kilometer entfernt, das glaubst du. Hast du das schon gemessen? Bist du danach gelaufen und nachgeguckt, ob es so lang ist? Du glaubst, was die Wissenschaftler sagen. Du hast es gelesen. Du gibst ihnen recht. So, du könntest auch genau so einem Bären aufgesessen sein, dass die Sonne gar nicht so weit weg ist. Aber du glaubst, 150 Millionen Kilometer und das Licht braucht nur 8 Minuten, bis es zu uns kommt, von der Sonne bis hier. Das sind Berechnungen, Hypothesen, die musst du glauben. Du musst glauben, dass das Haus, in das du wohnst, dass es stabil ist, dass es Erdbeben überlebt. Wenn du zum Arzt gehst, und der Arzt sagt, du hast Krebs, obwohl du gar nicht spürst. Aber durch seine Röntgenapparate und was weiß ich, mit seiner ganzen Technik, der weiß, was in dir los ist und spürt, du glaubst, ich habe Krebs. Und das nimmst du an. Auch wenn du nicht spürst. Nach deinem Glauben geschieht es. Dein Glaube wirkt Realitäten. Wenn Wissenschaftler sagen, dass das alles ist durch Urknall entstanden, dann musst du es glauben. Keiner war dabei. Und bisher haben sie noch nicht nachvollzogen und bewiesen, dass alles durch den Urknall entstanden ist. Also mir persönlich fällt es viel leichter, an den Schöpfergott zu glauben, dass er sprach, es werde Licht. Und selbst wenn es einen Urknall gegeben hätte, wer hat den verursacht? Wie kam er zustande? Oder die Menschen stammen vom Affen ab. Die Wissenschaftler sagen das. Und die haben studiert, denkst du, die müssen es wissen. Aber man hat das Bindeglied noch nicht gefunden zwischen Mensch und Affe. Weißt du, wenn man da einen Neandertaler findet oder irgendwo einen alten Knochen irgendwo findet, dann sagt man, das sind unsere Vorfahren. Aber mittlerweile hat man festgestellt, dass es gar nicht so ist. So, du glaubst. Und du hast keine Beweise dafür. Und selbst wenn du Beweise hast, musst du diesen Beweisen wieder glauben, dass es so ist. Ich habe weniger Probleme, an Gott zu glauben. Und ich bin froh, ich bin mit diesem Glauben geimpft worden, mit diesem Unglauben. Und da alles durch Zufall entstanden und durch Urknall entstanden und der Mensch stammt von Affen ab. Das wurde uns immer ständig erzählt. Ich weiß noch, als der Gagarin oben da irgendwo mal einen Luftsprung machte, erzählt die Lehrerin, unser Genosse, Gagarin war draußen im Weltraum und hat Gott nicht gesehen. Draußen gibt es keinen Gott, Gott ist tot. Dann meldet sich ein christliches Mädchen ganz hinten in der Klasse und sagt, Genosse, hat Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn nun in unserer Bibel steht, Gott werden nur die schauen, die reines Herzen sind. Verstehst? Weißt du, ich habe keinen Gott nicht gesehen. Weißt du, das Universum ist so unendlich. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Nur Dumme glauben an Urknall. Und weißt du, es ist so leicht, Dummheiten zu glauben. Deshalb, wir sollen immer prüfen, ist das die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wer sagt überhaupt die Wahrheit? Und jetzt musst du auch mit der Bibel herkommen. Ist das die Wahrheit, was hier in der Bibel drin steht? Weißt du, wir können auch, ich glaube an Gott. Hast du Gott gesehen? Ich glaube an den Heiligen Geist. Hast du den Heiligen Geist gehört? Wir müssen Gott persönlich kennen. Und Jesus sagt, und ihr werdet inne werden, ob das von mir ist oder von jemand anders. Die Lehre, ihr werdet inne werden. Und deshalb, um richtig zu glauben, ich muss meine persönliche Überzeugung, Erkenntnis, Erfahrung haben. Ich muss dabei gewesen sein, als Gott mich veränderte. Ich muss selbst Gott erleben in kleinen Stücken. So, die Argumente der Bibel müssen auch genauso geprüft werden wie die Argumente der Wissenschaft. Du kannst nicht alles einfach übernehmen. Ich glaube. Alle Völker und Kulturen haben irgendwelche Gedanken gehabt, Grundgedanken gehabt. Und das, jetzt komme ich wieder zu einem Punkt, den biblischen, den christlichen Glauben oder der Religion. Alle Völker haben irgendwann ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt. Denk an die Pharaonen, diese riesigen Monumente, die sie gebaut haben. In der Bibel haben die Menschen irgendwo immer an ein höheres Wesen geglaubt. Immer, durchweg, an ein Weiterleben nach dem Tod. Der Mensch ist erlösungsbedürftig, hat Opfer gebracht, manchmal sogar Menschenopfer, Tieropfer. Da gab es Priester. Der Mensch wusste, irgendwie muss ich mit irgendeinem höheren Wesen mich vereinen, versöhnen. Also Atheismus und Gottlosigkeit ist keine Lösung, egal wie intelligent der Mensch daherkommt und wie wissenschaftlich er da argumentiert. Glaube und Unglaube, das ist mein Thema heute. Und der Mensch braucht eine moralische Instanz zur Orientierung, damit er sich orientieren kann. Du brauchst einen Fixstern. Und die alten Schiffer, Seeleute, die haben sich orientiert an dem Polarstern. Und da wussten sie, der Polarstern ist Abend- und Morgenstern, wahrscheinlich bei uns hier die Venus in unserer Hemisphäre. So, der Unglaube, der hat keinen Fixstern. Der glaubt einmal so und einmal so. Wenn ich tot bin, 1,80 Meter unter der Erde und gucke das Glas von unten wachsen an. Aber das ist nicht das Leben. Der Mensch ist geboren und jeder, wir spüren, es muss ein Weiterleben geben. Und der Unglaube hat im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, sehr viel Gewalt, Opfer und Verbrecher erzeugt. Die Geschichte ist voll an Blut und Tränen. Gott ist tot. Wenn Gott tot ist, warum muss ich die Christen bekämpfen? Warum muss ich beweisen, dass Gott tot ist? Dann lass uns dann Ruhe in Frieden. Aber nein, der Mensch war nicht so sicher, dass Gott wirklich tot ist. Der wollte den Glauben ausrotten. Jesus sagt, in der Endzeit wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen, die Liebe erkalten. Viele werden unter diesen Umständen selbst, wenn man noch so dickhäutig ist, im Glauben zusammenbrechen und erschüttern. Wenn du siehst negative Dinge, dann siehst du, wie dein Freund, deine Freundin, dein Vater, deine Mutter, dein Sohn, deine Tochter, wie sie an Krebs leiden, sterben und elend zugrunde gehen, dann an Geräten, Maschinen im Krankenhaus angeschlossen sind. Du sagst, wenn es einen gerechten Gott gibt, einen Gott der Liebe, wo ist das? Die Welt wird geschüttelt und gerüttelt werden. Auch wir Christen kommen da nicht vorbei. Ich muss meinen Glauben erfassen, ergründen. Ist das wirklich das, worauf ich mein Leben baue? Was sagt Jesus einmal von diesem klugen Mann, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat? Er hat das Wort ernst genommen, hat getestet, geprüft. Und wir müssen testen und wir müssen durch viele Tests durch, bevor wir überzeugt sind, das ist der Weg, den gehe ich. Immer wieder prüfen und sich an irgendwas festhalten. Uns geht es manchmal und wird es auch in diesem Leben gehen. Glaub nicht, wenn du jetzt getauft bist, wenn du jetzt Christ bist, wenn du jetzt den Heiligen Geist hast, wenn du an die Bibel glaubst, dass jetzt alles auf Rosen gebettet sein wird. Nein, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Und da zeigt sich, ist mein Glaube echt? Oder glaube ich nur an irgendwelche Gespenster? In Lukas 23, Vers 31 heißt es, wenn das, also die Prüfungen, die Gerichte, die Endzeitgerichte, wenn das am grünen Holz schon passiert, was soll mit dem dürren Holz werden? Wenn schon gestandene Christen erschüttert werden, wenn gestandene Christen, die schon alles durchgemacht haben und durchgestanden haben und jetzt anfangen zu zweifeln. Oder wie die Jünger waren 3 Jahre bei Jesus. Und als er dann verhaftet wurde und gekreuzigt wurde, die haben sich versteckt aus Angst vor den Juden. Weißt, uns geht es nicht besser, wir sind Menschen. Und wir müssen damit zurechtkommen. Unser Glaube muss sich ja, durch den Heiligen Geist gestärkt, verstärkt werden. Wir brauchen Verstärkung. Und der Heilige Geist ist unsere Glaubensverstärkung. Deshalb, wenn du Christus angenommen hast, werde voll des Heiligen Geistes. Dann, wenn Prüfungen kommen, musst du etwas haben. Einen Tröster, einen Beistand, der bei dir ist. Guck mal, die Epheser, die kannten nur die Wassertaufe des Johannes. Und die waren nur mit dem Wasser getauft. Und dann kommt Paulus und er predigt und er sagt, Geschwister, wo ist der Heilige Geist? Habt ihr keinen Heiligen Geist? Nein, wir haben noch nie was gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Viele Menschen haben noch nie was gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Aber was haben die Epheser gemacht? Inzwischen haben sie Haufen Zauberbücher gekauft, Magie, all das und das. Und du siehst Menschen, die nicht an den Heiligen Geist glauben, die sammeln allen möglichen Zauber und Mist und Hokuspokus, Spiritismus, Esoterik, Aberglauben von dem Guru, von dem Guru. Und erst als sie dann aufgeräumt haben, konnte der Heilige Geist zu ihnen kommen. Denn der Heilige Geist und die anderen Geister vertragen sich nicht in einem Herzen. In der Endzeit muss unser Glaube sich bewähren, sich durchsetzen, sich behaupten. Und es fängt jetzt in kleinen Schritten an. Als ich Christ wurde und mich taufen ließ, habe ich gedacht, oh, jetzt werde ich bald entrückt, ich gehe bald in den Himmel. Habe ja schon alles. Alles, was die Bibel verspricht, habe ich. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, du, bei mir fehlt es noch eine ganze Menge. Und ich bin schon fast 50 Jahre auf der Erde und noch nicht entrückt. Obwohl ich getauft war und alles. Weißt du, wir müssen durch viele Prüfungen, wenn Gott einen lange leben lässt, dann gibt auch eine ganze Menge Prüfungen einem auf. Da dich zu bewähren, dort das abzulegen. Du musst dich durchsetzen, lernen, hart zu werden. Und der Glaube muss Taten bringen. Glaube ohne Taten, ohne Beweise, dass es echt ist, kannst du vergessen. Nur Theoretiker. So, dann kannst du auch gleich Unglauben einatmen. Das Böse, die Gottlosigkeit, der Atheismus ist zum Scheitern verurteilt. Aber auch der christliche Glaube ist zum Scheitern verurteilt, wenn es kein Fundament hat. Wenn es nicht ausgelebt wird, wenn es nicht im Alltag umgesetzt wird. Du musst es im Alltag deinen Glauben durchsetzen, verwirklichen. Du musst lernen zu vergeben. Und das ist eine ganz große Aufgabe. Vergib, dann wird es dir vergeben. Und bevor du nicht vergibst, wirst du auch die Vergebung nicht ernten und bekommen. Also ich muss zuerst mal vergeben. Und dann lernst du auch die zu lieben, die unsympathisch sind. Man kann ja sehr schön die lieben, die mir gefallen, so süße, nette Menschen, ja, liebe Menschen, die was geben, was tun, die immer zuvorkommen sind. Aber lieb mal die Hässlichen, die Igels. Und da gibt es eine ganze Menge, die sich da irgendwo einrollen. Glaube ohne Geist, ohne Leben, ohne Tat, egal ob Unglaube, es braucht immer wieder Konsequenzen und es muss sich manifestieren durch Durchhaltevermögen, durch einen langen Atem, durch eine Kondition, hier bin ich, anders kann ich nicht. Ich bleibe hier stehen und ich arbeite und bringe die Sache zu Ende. So viele Christen haben nur Ruinen in ihrem Leben, wenn sie genau anguckst. Sie haben da was angefangen, da was gemacht und da was angerührt, aber nichts durchgezogen, konsequent durchgezogen, von Anfang bis zum Ende. Du musst eines wissen, in der Finsternis liegt keine Kraft, aber Licht, das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. So, die Bibel sagt, ein Zweifler, ein Ungläubiger wird nichts empfangen. Für den Zweifler gibt es keine Verheißungen. Ich habe noch keine gefunden. Auch wenn es doch so wissenschaftlich ist, der Zweifler, was hat er? Deshalb glaube und du wirst leben. Denk an Hiob. Der Hiob hat alles verloren, aber dann glaubt er, mein Erlöser lebt. Und plötzlich rafft er sich auf, fängt von vorne an, macht weiter. Ein Mann in der Bibel betet und dieses Gebet möchte ich aufgreifen. Vielleicht musst du das auch Gebet sprechen. Dieser Mann bringt seinen Sohn zu Jesus, der ist voller Dämonen. Die Jünger, die rütteln und schütteln, stellen ihn hoch und lassen ihn wieder fallen. Es klappt gar nichts. Und dann geht der Vater zu Jesus und sagt, du guck mal, deine Jünger haben alles probiert, aber die schaffen es nicht. Die sind viel zu schwach. Kannst du was? Und Jesus sagt, wenn du Glauben hast, wird es möglich sein. Markus Kapitel 9 von Vers 14. Wenn du Glauben hast, wird es möglich sein. Ja, Herr, ich glaube, aber mein Glaube ist so klein. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und so bei uns auch, Herr, ich glaube an dich, aber hilf meinem Unglauben. Das steht in der Bibel, wenn du zu dem Berg sprechen wirst, da heb dich weg, dann wird er sich wegheben. Wo ist dein Glaube? Du schaffst nicht einmal Maulwurfhügel auf die Seite, höchstens mit einem Spaten. Aber deshalb, wo ist dein Glaube? Ich glaube, Herr, ja, ich glaube, mein Erlöser lebt. Aber ich benehme mich wie ein Ungläubiger, wie ein Atheist. Dann renne ich zum dem Doktor, zu dem Doktor. Ich habe nichts gegen Ärzte, in aller Liebe. Aber weißt du, da rennen wir überall. In meiner Bibel steht, bevor du zum Arzt gehst, geh zuerst zum lieben Gott. Und dann kann es sein, dass er dich dort und dort hinschickt. Und Gott heilt mit der linken Hand und mit der rechten Hand. Mit der linken Hand, da kriegst du einen Watschen. Verstehst, da musst du zum Arzt gehen und mit der rechten Hand ist durch Glauben und Gebet. Verstehst du, links und rechts? So, Gott arbeitet, ist kein einarmiger Doktor. Mit beiden Händen, der packt es richtig an. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Leute streiten sich, sind in voller Erregung dort, diskutieren, sogar die Schriftgelehrten, ganz schlimm. Ja, deshalb konntet ihr nicht heilen, ihr seid ja noch nicht so heilig. Also wenn Gott besonders nur Heilige hört, Gott hört die Sünder genauso, die Bettler, den Zöllner, nicht nur die Pharisäer, die streiten sich und so weiter. Und übrigens die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren die größten Ungläubigen. Jesus konnte in Israel bei den Juden keine Wunder tun. Er hat in Jerusalem kein Wunder getan. Dort wurde er gekreuzigt. Der ganze Streit damals ist nur überspielt worden von der Macht und Hoffnungslosigkeit und der Ohnmacht der Jünger damals. Sie konnten ihn nicht austreiben. Herr, hilf meinem Unglauben. Weißt du, wenn man ehrlich ist, wenn man zugeht, Herr, ich will glauben, aber ich kann nicht glauben. Ich verstehe nicht, wie ich glauben sollte. Ich bin so tollpatsch. Aber Gott kann uns nur dann helfen, wenn wir uns demütigen, wenn wir eingestehen, ich möchte glauben, aber ich kann nicht glauben. Ich glaube, Herr, du kannst mir helfen, aber ich weiß gar nicht wie. Ich verstehe nicht. Deshalb, wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Und Jesus fragt, warum streitet ihr da mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, ich lese die Geschichte ein bisschen, damit du weißt, um was es geht. Der hat einen stummen Geist, war besessen und immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er zu Boden, wahrscheinlich epileptische Anfälle, Schaum tritt aus dem Mund, er knirscht mit den Zähnen, verstehst du? Und ich habe sie zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten den Geist nicht austreiben, sie haben nicht die Kraft dazu. Und dann sagte Jesus, o ihr ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein, wie lange muss ich das alles noch ertragen, bringt ihn her. Und er führte ihn herbei, diesen Jungen. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte den Jungen hin und her. Ich muss vorstellen, da ging es ja hin und her. Beim Heiland war es nicht so ruhig, sanft, in Frieden, stille Nacht. Nein, da ging es Turbulenz. Manchmal sind die Dämonen mit großem Geschrei ausgefahren. Ja, hier, dieser Junge, da kam plötzlich, der fiel hin, fängt dann wieder zu schäumen, weil es der Teufel demonstriert. Jesus, du kannst das auch nicht. Verstehst du? Der Teufel wollte hier auftrumpfen und zeigen, Jesus, du hast auch keine Macht. Aber was macht Jesus? Der fragt den Vater, wie lange hat er schon? Und der Vater antwortet von Kind an und ist sogar ins Feuer gefallen, ins Wasser wurde geworfen, er sollte umgebracht werden. Doch wenn du kannst, Herr, hilf, hab Mitleid mit uns, so betet der Vater hier. Und Jesus sagt, wie sagst du, wenn du kannst? Wie sagst du, wenn du kannst? Alles kann, wer glaubt. Alles kann, wer glaubt, und nichts kann der, der nicht glaubt, würde ich sagen. Ja? Und da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und als Jesus sah, dass die Leute so zusammenliefen, bedrohte er den unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. So macht Jesus. Mit Autorität, Vollmacht spricht er. Das hätten die Jünger auch machen können. Wenn ich dann an Petrus denke, und Paulus später, weißt du, die haben Vollmacht gehabt, aber sie haben sich nicht getraut. Jesus ist noch da. Jesus ist noch da, verstehst du? Und so viele Christen sind faul, der Pastor ist noch da, die Geschwister sind noch da, ein paar Gläubige sind noch da und die trauen sich nicht. Und was denken die? Und Jesus sagt, du staubstummer Geist, fahr aus. Und da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit einem lauten Geschrei. Und der Junge lag da wie tot. Ich weiß, wir haben in der Kirche drüben auch mal Heilungsgottesdienst, Befreiungsgottesdienst gehabt und da ist auch einer umgefallen und der Geist ist ausgefahren während des Gebetes und dann kommt einer, der zum ersten Mal im Gottesdienst war, ein Hindu, glaube ich, oder Buddhist, was da weiß ich, soll ich schnell den Krankenwagen holen oder soll ich den Arzt rufen? Habe ich gesagt, nein, lassen Sie liegen, da ist nur der Geist ausgefahren. Verstehst? Und wenn, weißt du, vielfach der böse Geist, dieser Dämon hält einen am Leben. Man hat sich auf diesen Geist eingelassen, man hat mit diesem Geist irgendwie einen Pakt geschlossen und so weiter. Und der lag da wie tot. Und sie sagten, er ist gestorben. Aber Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und der Junge erhob sich. Und als Jesus nach Hause kam und die Jünger allein waren, fragten sie, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und jetzt hör zu. Er antwortet ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Moderne Bibelleute, die haben noch Fasten eingesetzt, oder die Kirche hat noch das Wort Fasten eingesetzt. Im Original steht nicht Fasten, sondern da steht nur, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Nur durch Gebet. Und manchmal durch anhaltendes Gebet. Wir kennen ja dieses anhaltende Gebet. Auch das ist Glaube. Wenn du heute nicht bekommst, versuchst du morgen. Und wenn du morgen nicht bekommst, versuchst du übermorgen und nächste Woche. Bis du bekommst. Diese Frau um ihres unverschämten, das ist Martin Luther Deutsch noch, um ihres unverschämten Geilens willen. Verstehst du? Die hat keine Ruhe gegeben, bis der Richter die Sache so machte, wie sie es haben wollte. Wer ist diese ungläubige Generation hier, bei der nichts passiert? Das waren damals die Frommen, die Religiösen, wo sie auch immer herkamen. Die ungläubigen Menschen, weißt du, die halten an ihre Tradition, an ihre Erkenntnis, wie man das macht und so weiter. Gott handelt nicht nach einer Schablone. Gott geht seinen eigenen Weg. Also deshalb, wenn du von Gott was haben willst, brauchst du den Glauben, dass er seinen Weg geht, dass er es so macht, wie er es will. Ich werde nie vergessen, in Ingolstadt bete ich für jemanden, will die Hände auflegen, ein älterer Mann, Mittelalter war, der war noch nicht so alt, lege ich die Hände auf, sagte, Pastor, warten Sie, bevor Sie beten, ich will noch was sagen, beten Sie für mich so, dass ich noch meine Rente behalten kann. Verstehst du? Dass er geheilt wird, aber noch seine Rente behalten kann. Aber wisst ihr, wir können Gott nicht vorschreiben, wie er das macht. Wenn er einen ganz komplett heilt, dann bleibt er komplett geheilt. Und wenn er will, dass du die Rente behältst, dann wirst der liebe Gott das auch tun. Wisst ihr, die meisten Leute glauben an Gott, aber Gott ist ein souveräner Gott. Und jetzt werde ich nachher den Beweis antreten, dass der Teufel, der macht das. Lass die Steine zu Brot werden, spring runter, dir wird nichts passieren. Weil Gott, wenn du im Glauben bist, richtigen Glauben, biblischen Glauben bist, dein Wille geschehe. Das ist das Gebet, dein Wille geschehe. Der Teufel, der verstellt sich ja, als Engel des Lichts, als Heilsbringer, als Aufklärer und Helfer, spricht zu den Steinen, dass sie Brot werden. Mach was, du kannst was. Nein, der echte Gläubige, der weiß, in mir ist nichts Gutes. Ich bin abhängig von dem Herrn, von seiner Kraft, von dem Heiligen Geist, von seiner Führung, von dem Willen Gottes. Die Verstellung des Teufels, das ist ganz massiv in dieser Welt. Der kommt mit falschen Ideen, das kannst du. Und wir werden die nächsten Tage auch darüber sprechen. Weißt du, du kannst sprechen, aber das Sprechen taugt nichts, wenn das nicht vom Heiligen Geist ist. Die Worte müssen uns von Gott eingegeben werden. Und dass wir in Autorität sprechen. Im Namen Jesu werden wir Dämonen vertreiben, Kranke heilen. Oder wenn wir etwas Tödliches trinken, es wird uns nicht schaden, steht in der Heiligen Schrift. Aber es muss von Gott kommen. Er ist der Autor der Sache. Wenn du etwas von dir tust, geht es ins Leere. Und darum wundern wir uns, der Unglaube. Verstehst du? Ich glaube, ich kann das. Aber du kannst nicht fliegen. Da brauchst du ein Flugzeug dazu. Und du kannst nicht tauchen. Du brauchst ein U-Boot dazu. So, zuerst muss dein Inneres sich verändern. Muss reifen innerlich. Wie steht es in der Bibel? Das Gebet eines Bewährten vermag viel. Luther hat es übersetzt, eines Gerechten. Was ist ein Gerechter? Also, gerecht bist du in 5 Minuten, wenn du zum Heiland kommst und sagst, Jesus, vergib mir meine Sünden, bist du ein Gerechter, ein Sündloser. Aber ein Bewährter, denk an Elia, da wird Elia angeführt. Elia hat über 3 Jahre lang sich bewähren müssen, am Bach und bei der Witwe. Wir kennen ja seine Geschichte. So, der Unglaube, wo sitzt der? Wenn du genau hinguckst, der sitzt in dir drin. In dir drin wohnen 2 Personen, 2 Wesen, Gott und Satan, auch wenn du Christ bist. 2 Geister, 2 Mächte, die kämpfen. Und diese Mächte, die versuchen, dich zu Fall zu bringen oder aufzurichten. Ein Indianer-Opa erzählt dem Enkel von 2 Wölfen, ein weißer Wolf und ein schwarzer Wolf, wie sie so miteinander kämpfen. Und dann fragt der Enkel so, Opa, welcher Wolf wird siegen, der weiße oder der schwarze? Dann sagt der Opa, der Wolf, den du fütterst. Der Wolf, den du fütterst. Du kannst deine Seele mit Unglauben füttern, mit Zweifel, mit Frust. Oder du kannst deine Seele füttern mit Glauben, mit Licht und Leben. Mit was fütterst du? Und das wird in dir siegen. Gott oder Satan. Unglaube wuchert. Das ist da. Wenn du, da musst du nicht viel tun. Das wächst von selbst. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Du hast Brennnessel nicht gepflanzt, aber die Brennnessel kommen von irgendwoher in deinem Garten. So, Glaube und Unglaube. Manche haben Freude am Bösen und wissen gar nicht, was Böses ist und was Gutes ist. Weißt du, sie wissen nicht. Sie tun und einfach aus Gewohnheit, aus Tradition, aus der Routine. Wenn wir schweigen, wenn wir nichts unternehmen, wenn wir nicht handeln, wird das Negative siegen. Der Weiße wird es verlieren, der wird abmagern, der wird abziehen. Das Böse wird zugelassen, auch von Christen. Wir dulden viel zu viel, wir akzeptieren viel zu viel, wir unternehmen nichts dagegen. Weißt du, was tust du? Schwimmst du gegen den Strom oder lässt du dich treiben mit dem Strom? Wir sollten lernen zu widerstehen. Alles, was ungerecht ist, was lieblos ist, was Gräuel ist, was nichts taugt, was nichts bringt, wir sollten sagen, nee, danke, davon wollen wir nichts haben. Das Böse muss bekämpft werden, das Unkraut muss gejätet werden. Und der Wahrheit musst du widerstehen, diesen Dämon, das den Jungen dort gequält hat. Du musst es sagen, Dämon, fahr aus. Und wir sollen mutig und kühn sein und einfach nicht zulassen, dass das Böse dominiert in unserem Leben. Andere, die machen das Böse noch gesellschaftsfähig. Unsere Politiker, wir vergießen Krokodilstränen, aber passieren tut nichts. Oft, meistens, da waren sie Sprüche. Wir erzählen, das und das sollte man tun, das werden wir unternehmen, mehr Polizisten müssen in unser Land her. Und das werden wir sehen, da wird nicht mehr passieren. Nach 3 Monaten ist alles vorbei. Man redet viel darüber, beklagt, man macht ein Theater, aber verändern tut nichts. Und genau Taten, Glaube und Unglaube. Der Unglaube tut nichts, und das ist Unglaube, der tut nichts, der nickt mit dem Kopf. Der sagt, ja, aber dann passiert nichts. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Glaube und Unglaube. Der Wolf, den du fütterst, der wird siegen. Unglaube ist, wenn man etwas aus Verwirrung tut, aus Unsicherheit. Als wir drüben noch lebten in der Sowjetunion, wir hatten einen Bürgermeister, der war Kommunist. Du konntest dort nur Bürgermeister werden, wenn du in der Kommunistischen Partei warst. Der war Jude. Dann ist ein Kind geboren. Weißt du, was der macht? Der geht zum katholischen Priester und lässt das Kind taufen. Bürger war Kommunist, Jude und geht zu einem katholischen Priester, lässt das Kind taufen. Mein Vater hat dann gedacht, hat gesagt, weißt du, der traut seiner Religion nicht. Der traut dem Kommunismus nicht. Und aus Sicherheitsgründen vielleicht irgendetwas wird da dran Wahres sein. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der hat mehrere Gemeinden besucht. Die Kirche und die Kirche und die Kirche und die Kirche und ab und zu mal kam er auch mal zu uns. Und wollte gleich Mitglied werden bei uns. Habe gesagt, wir nehmen nicht große Mitglieder auf. Nein, weißt du, wenn die Entrückung stattfindet, ich möchte wenigstens bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. Naiv. Verstehst du? Du musst in Christus sein, allzeit bereit sein. Dann wirst du entrückt werden. Unglaube ist, weißt du, man handelt nicht aus dem inneren Frieden heraus, sondern aus der Unruhe. Innere Unruhe. In 1. Korinther 14, 33, da heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Der Glaube des Unglaubens ist, man identifiziert sich nicht mit Gott. Wenn man sich mit Gott identifizieren würde, würde man nicht verunsichert sein, dort hinspringen und da hinspringen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann gehe ich meinen Weg. Verlass mich auf Gott. Aber wenn du dich vom Teufel treiben lässt, diesen schwarzen Wolf, und fütterst und so weiter, dann wird er alles Mögliche einreden, mach das. Und guck mal, Jesus wurde an der Versuchung vorbeigeführt, da hat er abgelassen, hat er gemerkt, mit dem Stein wird nichts, dann macht er einen anderen, auf eine andere Art und Weise versucht er. Der Teufel versucht irgendwo deinen Glauben zu erschüttern und zu lockern. Das Göttliche muss immer von Gott gedeckt sein. Und sagen, nee, ich brauche nicht. Wenn ich wirklich Hunger habe, dann wird der liebe Gott mir einen Raben schicken und der wird mich mit Brot versorgen. Ich muss nicht dir gehorchen. Und was manifestieren und was zeigen. Der göttliche Glaube muss von Gott autorisiert sein, von Gott genehmigt sein. und von Gott bestimmt sein. Und das passiert hier innen drin. Der Wolf, den du fütterst, der Wolf wird siegen. Unglaube kommt, und ich sage dir, wo der Unglaube kommt, wenn du auf Menschen hörst, auf Experten hörst. Und ich sage dir, Experte, das bist du, der wohnt in dir drin. Denk drüber nach. Du entscheidest über das und jenes, was mit dir, wenn du dich treiben lässt, mit dir machen lässt, was der Arzt dir sagt, was die Leute dir sagen, dann wirst du am Ende armer Bettler. Wie heißt von der Frau in der Bibel, sie hat das ganze Geld zu den Ärzten getragen. Unglaube kommt, wenn man Menschen glaubt, wenn man nach Menschenmeinung geht, nach der Massenmedien geht, wenn man auf Menschen hört, da wirst du wirre. Hör dir den Hiob an, da kommen seine Freunde. Nichts gegen Freunde, aber die Freunde raten so und so und so und so und am Schluss brummt dir der Kopf und hast Fieber und wunderst dich, wo kommen meine ganzen Kopfschmerzen her. Die Leute in Berea, wo Paulus gepredigt hat, die haben geprüft, ist das in der Bibel? Ist das wahr? Und kann ich das nachvollziehen? Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir das, was hier drin steht, das ist auf Papier, Druckerschwärze, mehr nicht. Ich muss es im Glauben nachvollziehen, im Alltag umsetzen. Ist das wirklich, hilft es mir, funktioniert es bei mir? Wenn wir hören in der Bibel, da betet der Salomo, Gott, gib mir Weisheit. Ich will klug sein und das große Volk, das du da hast, Israel, dass ich regieren kann. Gib mir Weisheit. Und Gott sagt, kriegst du, kein Problem. Und er hat gerade die Weisheit bekommen am Vorabend. Am nächsten Tag stehen zwei Frauen vor ihm, mit dem toten und lebendigen Baby. Und sagen, das ist mein Kind. Unser streiten sich. Und was macht unser Salomo? Der hat die Weisheit bekommen. Und die Weisheit musste sofort umgesetzt werden. Und jetzt sagt er, kein Problem. Leute, holt mir ein Schwert, ich teile das Baby. Dann kriegt die eine Frau und die andere Frau, dann haben sie das Baby wieder. Ihr Baby. Aber die echte Mutter, und das, so kam es raus, weißt du, Weisheit. Und so kam es raus. Und dann sagt die Mutter, sie soll lieber behalten, also ich lasse das Kind nicht teilen. Wenn du bittest, Gott, hilf mir, gib mir Liebe. Und dann kriegst du Leute in deiner Umgebung, die so hässlich, so gemein sind. Deine Nachbarn, die feiern bis 12 Uhr, machen Krach und Musik. Oder was anderes, verstehst du? Du kriegst dann die Tests. Und dann zeigt sich, was machst du? Klopfst da fest gegen die Decke, bis der Putz abgeht, bis du zum Nachbarn rüberkommst. Die prüften sich, ob es sich so verhält. Ob das von Gott war. Und wenn es von Gott war, wird es bestehen. Und dieser Gamaliel hat einen ganz klugen Rat gegeben. Also wenn wir da die Christen jetzt bekämpfen und die ja, umbringen, das ist nicht die Lösung. Wenn die Sache von Gott ist, wird sie bleiben. Ist die Sache nicht von Gott, wird sie untergehen. Da brauchen wir dafür uns nicht zu sorgen. Da machen wir nicht mal die Hände schmutzig hier. Wenn es von Gott ist. Und deshalb, du musst dann immer rausfinden, ist das, was du als Impuls bekommen hast, als Inspiration, als Vision, als Eingebung oder du liest in der Bibel, der Herr ist mein Hirte, verstehst du? Und jetzt lass dich von Gott auch führen. Dann lass dich führen. Es muss also von Gott bestätigt werden. Etwas Ungeprüftes solltest du gar nicht annehmen, egal von wem. Auch wenn der Pastor dir sagt oder die Leute dir was erzählen, du musst das nehmen und dann nachprüfen, selber testen. Von Gott wird es immer bestätigt werden. Wird von Bibel vom Wort Gottes abgedeckt, da kriegst du Zeugen, dann jemand anders bestätigt dir, obwohl der da gar nichts davon weiß, plötzlich sagt er dir die Wahrheit und sagt, ja, sagen Sie mal, woher wissen Sie das? Dann Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Hast du noch nicht gemerkt? Leute, die einfältig sind, gar nicht so intelligent sind, die alte Omi, und die sagt, das ist so und so mein Kind. Und du wirst verblüfft sein, woher weiß sie das? Lebenserfahrung. Also so viele Bestätigungen ringsherum bekommst du und weißt, das ist okay. Und wenn du jetzt den Unglauben dir aneignest, weißt du, der Unglaube, der bestätigt, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts, am Schluss ist gar nichts. Sei doch ehrlich. Gott sagt von den falschen Propheten, Jeremia Kapitel 14, Vers 14, weißt du, wenn nicht von Gott die Sache gedeckt ist, dann reden die Menschen im Unglauben, erzählen die Unsinn, ist nur Blech und Stroh, dummes Zeug, was die da verzapfen, in aller Liebe. Hier sagt der Prophet, aber der Herr sprach zu mir, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und ihnen nicht befohlen und ihnen nicht gesagt, dass sie reden sollen. Leute, die von sich aus etwas tun, ohne dass sie von Gott bevollmächtigt, autorisiert sind und dir so ein Bibelsprüche zuwerfen oder ich habe einen Traum gehabt von Gott für dich. Weißt du, dieser Traum muss von Gott bestätigt werden in deinem Herzen. Wenn jemand zu dir kommt und so etwas erzählt, was du ändern solltest, dann musst du zuerst selber wissen und selber nachprüfen und dann dich überzeugen, ist das von Gott? Da kann niemand kommen, mach das und mach das, du sollst den heiraten und, oder jenen heiraten oder jene heiraten. Ich habe solche dumme Sachen schon so oft erlebt in den christlichen Kreisen. So spricht der Herr, du sollst die und die heiraten. Nein, ich muss meinen Verstand einschalten und dann abwägen und dann entscheiden und mein Herz sprechen lassen und nicht da irgendeine Schwester, einen Bruder, der dann irgendwas einem verzapft. Diese Ehe, obwohl die 5 Kinder hatten, ist auseinandergebrochen in Heilbronn. Ich denke nur an jemanden, weißt du, der Herr hat uns zusammengeführt. Wenn der Herr einen zusammenführt, dann bleibst du auch zusammen. Und wenn nicht, dann lass es bleiben. Unglaube ist Antiglaube, Antigott, Antichristus, Antiheiliger Geist. Weißt du, da stimmen Worte und Gedanken nicht überein mit den Taten, mit dem Verhalten. Alles, was von Gott isoliert ist, mit Gott nicht übereinstimmt, weißt du, was Gott nicht verherrlicht, was Gott nicht groß macht, das hat nicht von Bestand. Ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben? Wenn der Herr dahinter steht, dann gibt er dir auch die Kraft, durchzuhalten, durchzuziehen. Alle, die nicht richtig glauben, weißt du, die verneinen alles, was in der Bibel steht, das ist nichts für mich, das war damals für die Leute. Zeichen und Wunder für die Leute damals. Zungensprache und was weiß ich, Wohlstand, das war damals für Israel oder und. Nein, Gott will, dass du das begreifst, es ist für mich. Als junger Christ habe ich etwas irgendwo aufgeschnappt natürlich, dann, was ich in der Bibel gelesen habe, dann habe ich immer gesagt, das ist für mich, das ist für mich. Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das verwirklichen? Und da habe ich eine Bibelstelle manchmal gehabt, das war 3-4 Wochen lang an die Bibelstelle gekaut, das ist für mich. Und ich will das auch haben. Und ich werde nie vergessen, Apostelgeschichte 2, über Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, habe ich gesagt, ich will das haben. Wie kriege ich? Ich faste, ich bete. Ich will es haben. Das ist für mich. Nicht für die anderen Leute. Wir überlassen so viel den anderen Leuten. So. Unglaube, der hat immer ein Aber, ein Einwand. Das ist Unglaube. Ja, ja. Aber das passt nicht zu mir. Die haben immer ein Gegenargument, eine Beanstandung, eine Ausrede, eine Entschuldigung. Das sind Unglaube. Weißt du, damit du ja nichts tun musst. Damit du nicht das Problem lösen müsstest. Ja, aber. Und man delegiert die Sache dann an andere. Immer, was man ablehnt, versucht man zu entkräften irgendwie, was man nicht haben möchte. Das war früher so. Das gilt heute nicht mehr. Dieses Aber. Wenn du, weißt du, wenn jemand zu dir kommt und dir alles Mögliche da aufschwätzen möchte, du musst auch nur sagen, ja, aber. Verstehst du? Und dann hast du schon die Luft rausgenommen aus dem ganzen Ballon. Ja, aber. Und genauso versuchen die Menschen Gott gegenüber, dem Glauben gegenüber, die Luft abzulassen. Ja, aber. Das ist nichts für mich. Das war für Israel damals. Das war für den Abraham etwas. Das ist für Moses was gewesen. Das war für die Apostel was gewesen. Ja, aber nichts für mich. Und was steht in Markus 16? Die da glauben, werden Zeichen folgen. Der Unglaube will Gottes Wort nicht wahrhaben, nicht gelten lassen. Was einer nicht glauben will, das wird auch nicht glauben. Was einer nicht glauben will, und das ist Unglaube, man will nicht glauben. Glaube ist eine Willenssache, auch der Unglaube. Ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist eine Festlegung, das ist Glaube. Ob es jetzt Unglaube oder Glaube, das ist eine Festlegung, ich lege mich fest. Meine innere Überzeugung, das kann ich nicht annehmen, kann ich nicht akzeptieren. Keine 10 Pferde kriegen mich dorthin. Es ist einfach das Gleiche. Im Göttlichen wie im Negativen, positiven wie im Negativen. Es ist eine Festlegung. Du glaubst an Gott oder du glaubst nicht. Du vertraust Gott oder nicht. Und jetzt testest es. Kann Gott mich aus dieser Misere rausholen? Kann er mich heilen? Kann er mich führen, mich versorgen? Kann er mir meine Sünden vergeben? Kann er das? Und dann test es. Weißt du, als ich Christ war, junger Christ, eigentlich ein paar Wochen alt im Glauben, habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir, zeig mir, begegne mir, wenn es dich gibt. Ich kann an dich nicht glauben. Also ich habe so viele Argumente gegen Gott. Ich sehe so viel Versagen der Kirche und Religion. Religion ist Opium fürs Volk, dann bin ich aufgewachsen damit. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich gibt, begegne mir. Und dann habe ich Stück für Stück Gebetserhörungen erlebt. Das waren nicht gewaltige Dinge, aber auch in Kleinigkeiten, einfach Gebetserhörungen. Und wenn du Gebetserhörungen erlebst, das ist ein Schlag gegen jeden Unglauben, ein Schlag gegen jeden Zweifel, eine Durchhilfe, bei der Prüfung. Verstehst du, Herr, hilf, ich habe zwar gelernt, aber ich bin so verunsichert. Ich weiß nicht, ob ich die Prüfung bestehe oder schaffe. Hilf mir. Der Unglaube glaubt nicht, dass Gott Gebete erhört, dass Gott zu einem spricht durch sein Wort oder sich offenbart. Gott, wenn du mich lieb hast, red zu mir. Du musst Gott fragen. Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr mich finden. Beim Unglauben, was willst du da suchen? Teufel, wo bist du? Was machst du? Wie geht's mit mir weiter? Verstehst du? Aber der Teufel wird sich nicht als Teufel sich dir vorstellen. Er verstellt sich als Engel des Lichts. Da kommt so ein Scheinheiliger irgendwo. So ein Guru. Falscher Prophet. Ein Sektierer. Und du musst aufpassen, zu wem du betest. Herr, führe du mich. Und dann pass auf, dass du von innen her geführt wirst und nicht von Menschen. Natürlich werden Menschen kommen, aber das musst du prüfen. Weißt du, Gott führt einen persönlich. Gott ist eine Realität. Religiöse Menschen, ungläubige Menschen, die erfüllen nur Pflichten. So religiöse Klimmzüge. Erfüllen nur Pflichten, sie erwarten nichts von Gott. Sie wollen nur das Leben genießen. Ungläubige Menschen, sie glauben auch nicht, dass Gott sie versteht, dass Gott auf sie eingeht, dass der liebe Gott Deutsch spricht. Oder natürlich Englisch auch oder andere Sprache. Dass Gott alle Sprachen versteht. Wir denken, Gott liebt mich nicht. Er ist nicht für mich da, der ist für alle anderen da, aber nicht für mich. Das ist Unglaube. Für sie ist Gott etwas Unpersönliches. Nur noch sachlich. Verstehst du? Herr, wenn es dich gibt, zeig mir, begegne mir. Und er wird es tun. Gott ist nicht weit weg, er ist näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Das ist der liebe Gott. Weißt du, so viele, die irgendwelche esoterische Religionen oder irgendwelche anderen hinduistische und ja, buddhistische Religionen haben und so weiter, die versuchen durch ein abstraktes Wesen, irgendwo ferne ab, ganz weit weg. Aber Gott ist eine Persönlichkeit und er wohnt in uns. Gott ist nicht Theorie, Gott will Praxis werden. Und er sprach, es werde Licht und es ward. Der Glaube des Unglaubens ist ein Aberglaube, ist immer mit Heuchelei verbunden. Ich will, ja, ich will das haben, aber ohne mich, ohne mich. Hier wird der Mensch betrogen, hingehalten, rausgeklammert. Menschen wird was vorgeheuchelt, sie werden betrogen, welcher Form auch immer. Die wollen, dass du glaubst, aber an irgendetwas, an die Politik. Aber Politik ist etwas Unpersönliches. Religion ist etwas Unpersönliches. Du brauchst einen persönlichen Gott. Manche Leute glauben nur an die Kräfte der Natur. Okay, das ist etwas, aber die Kräfte der Natur kannst du ausklammern, wenn du clever bist. Wir sollen den Schöpfer verehren. Und in der Römer Kapitel 1 heißt es, die Menschen wussten, dass es einen Gott gibt. Schau doch die Natur an, das kann nicht durch einen Urknall entstanden sein. Das ist kein Zufall. Da muss ein weiser Meister dahinter sein, der sich selbst da versteckt und verborgen hat in der ganzen Schöpfung. Weißt du, du findest überall die Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du findest in jedem Baum, das du auf der Straße anguckst, oder im Wald anguckst, die Trinität. Wurzel, Stamm und Krone. Und morgens, wenn du dein Frühstücksei isst, du siehst die Trinität. Eigelb, Eiweiß und Eischale. Und das ist das Ei. Die Trinität. Gott ist überall da, wenn du nur die Augen aufmachen möchtest und würdest. In jedem Menschen. Seele, Geist und Leib. Nur nebenbei. Und du brauchst sehr viel Unglauben zu sagen, nein, das ist alles durch Zufall entstanden. Alles nur durch Zufall. Aber Glaube ist bei aufgeklärten Menschen so weit verbreitet, da achtet man auf Vogelgeschrei, auf vierblättrige Kleeblätter. Man weiß, das soll alles Glück bringen einem. Aber Glaube redet immer wieder von unglücksbringenden Tagen. Weißt du, der 13. Freitag oder Zahlen, was auch immer ist. Das ist Aberglaube und Unglaube. Hat mehr Angst und mehr, weißt du, aufpassen, dass das nicht passiert. Ich kenne abergläubische Menschen, die gehen manchmal nicht mal aus dem Haus. Heute steht der Mond nicht günstig. Nur ein Mensch, der von Gott und seinem Wort gewichen ist, der gibt sich dem Unglauben hin und jedem Form von Aberglauben. Der Teufel täuscht durch Zauberei und Vorspielung. Er versucht uns durch Sympathie zu heilen. Weißt du, Geistheiler, an die dann kommen und so weiter, dann reden sie dir was ein, suggerieren ein. Das ist alles versucht. Und das ist auch Glaube. Der Mann kann was. Der Zauberer kann was. Nein, Gott kann was. Wenn du an Gott glaubst, er kann bei dir in deine Mansarde, wo du auch drin steckst, er kann dich berühren, dich heilen in deinem Bett heute Nacht. Petrus sagte zu dem Zauberer Simon, Apostelgeschichte 13, O du Kind des Teufels, voller List und voller Schalkheit, ein Feind der Gerechtigkeit, du hörst nicht abzuwenden, die Menschen vom rechten Weg des Glaubens, verstehst? Also der versucht, dich vom rechten Weg abzubringen. Teufel, Geistheiler, welcher Form auch immer, die versuchen dich von dem Licht abzuwenden, dass du Gott nicht beachtest. Er ist ein Feind der Gerechtigkeit, der will dein Leben nicht verändern. Andere sollen sich verändern, aber du nicht. Sympathie allein ist Sünde. Ist Sünde. Nur einfach, wenn du nach Sympathie gehst. Weißt du, der eine ist sympathisch, der andere ist nicht sympathisch. Der eine mehr, der andere weniger. Was einem sympathisch ist, das ist ihm angenehm, das will er. Aber manchmal, wenn du Kind Gottes bist, du musst manchmal hart Nüsse knacken. Du musst, ja, du musst Probleme lösen, ob es dir passt oder nicht. Und genau das ist, was den Glauben ausmacht nachher, den echten Glauben, diesen bewährten Glauben. So, Gott will, dass du nicht nur nach Sympathie gehst, sondern nach der Realität des Lebens. Was ist das Leben? Was ist das Leben? Das Leben geht so schnell vorbei. Und du hast gelebt, deine Tage sind dahin. Was hast du von deinem Leben? Der Teufel versucht, durch Geheimnistuerei Menschen abzubringen. Und auch der Unglaube ist voller Geheimnistuerei. Guck das die Sache an. Weißt du, immer wieder so Geheimnis. Psst, das sagst du niemand. Und das habe ich nur dir gesagt. Verstehst du, derweil stehst du morgen in der BZ, deine Geschichte. Das habe ich nur dir gesagt. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, psst, das habe ich nur dir gesagt, da sind es Schwätzer. Das sind Schwätzer. Und so wie dir heute über jemanden bei dir reden, reden morgen über dich dann bei diesen Leuten. Ja, genau das gleiche. Geheimnistuerei. Die Wahrheit wollen sie nicht annehmen. Da gibt Gott ihnen kräftige Irrtümer. Glaube und Unglaube, das ist so dicht beieinander manchmal. Und das hängt davon ab, wie du stehst, wie du zu der Sache stehst. Wir müssen gläubig sein an den Namen Jesu Christi. Und das ist ein Geheimnis. Weißt du, der Teufel missbraucht die Namen der Gottheit. Die Freimaurer schwören auf der Bibel, den Koran und welche Bücher auch immer, auf die Veden. Verstehst du? Sie benutzen all diese Bücher und gebrauchen auch diese heiligen Namen, die Trinität. Aber ist Christus drin? Weißt du, die Etiketten, jeder kann sich ein Etikett malen. Aber was ist der Inhalt? Und bei Gott geht es um den Inhalt. Unglaube ist nur ein Etikett. Damit schmücken sie sich, ich bin wissenschaftlich. Und weißt du, nichts ist so unwissenschaftlich wie der Unglaube. Ich habe euch vorhin gesagt. So, löse dich von Menschen, die wissenschaftlich kommen. Ich habe studiert. Wisst ihr, was bei Gott zählt? Die Erfahrung. Die Erfahrung. Die Erfahrung. Hast du das wirklich erlebt? Bist du dabei gewesen? Oder erzählen die Leute, weißt du, bist du mit Gott versöhnt? Bist du mit Gott eins geworden, mit dem Schöpfer in dir selber? Die weiteste Reise ist die Reise nach innen, zu seinem Herzen. Und nicht jede Stimme ist die Stimme Gottes. Du musst herauskristallisieren, herausforschen, was ist die Stimme Gottes. Luther hat einmal ein schönes Wort gesagt, groß und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist seinesgleichen nicht. Verstehst? Groß und machtvoll ist seine Rüstung, weil der Teufel auftritt als Engel des Lichtes. Gott muss dir sagen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Ich heile dich, deine Gebrechen. Und sonst wirst du die Geister nicht los, die du riefst. Und das ist Unglaube. Und wir sollen lernen, einfach Gott zu vertrauen, auf Gott zu bauen, uns auf Gott zu stützen. Der Unglaube ist nicht beweisbar. Und dazu gehört ja Esoterik, der Urknall, der Okkultismus, der Spiritismus. Auch der christliche Glaube ist nicht beweisbar. Jetzt hör mal zu, ich bin Pastor. Auch der christliche Glaube, da kann ich nicht auf den Tisch stellen und sagen, das ist es. Das muss ich selber durchleben. Das muss ich durchleben, einfach wie Psalm 23 heißt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Verstehst du? Da brüllt der Löwe, da tobt die Hölle, da brodelt es nur, lauter Vulkane ringsherum. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Das zeigt sich, ob du echt bist oder nicht. Ob du Glauben hast oder keinen Glauben hast. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn der Tod vor der Tür steht, wenn der Gerichtsvollzieher kommt und alle möglichen negative Dinge. Weißt du, unser Glaube beweist sich im Negativen. Da wird Bilder werden entwickelt vom Negativen her. Das Negative, das brennt und da kommt das Bild dann raus. Und das, dann wird das umgekehrt. Meine Oma hat mir meinen Pullover gestrickt, wollte stricken. Er hat gesagt, Johannes, willst du einen Pullover haben? Er hat gesagt, ja. Und hat mir einen schönen Pullover stricken wollen. Mit dem Muster hat sie da vorgezeichnet, wie das Muster aussehen wird. Und dann strickt sie und macht sie. Weißt du, wie Omis manchmal sind? Strickt und macht. Und dann sehe ich da, sage ich, Oma, das werde ich nie tragen, dieses Stück. Das ist Kauderwelsch. Kreuz und quer, die ganzen Fäden laufen kreuz und quer. Dann sagt er, warte, bis es fertig ist. Das wird ausgekehrt. Und die untere Seite ist dieses Durcheinander. So, deshalb, wir erleben in unserem Inneren manchmal Stürme. Und dann muss der Herr Jesus auftreten und sagen, Wind, sei still, beruhige dich. Das ist Glaube. Der Herr Jesus fragt auch diese Leute auf dem Schiff, ja, wo ist denn euer Glaube? War er in der Tasche, im Kopf, im Herzen? Oder wo? Es war in Jesus. Wo ist denn euer Glaube? Meister, siehst nicht wie Verderben. Und das ist genauso, wie wir unser Glauben realisieren, in Bedrückung, in Zeiten der Schwierigkeiten, der Anfechtung. Dieser persönliche Gott, ich kann ihm vertrauen. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich rufe ihn an und er ist da. Hat immer eine Sprechstunde für mich. Im Aberglauben, da ist alles so ziemlich unpersönlich. Das machen andere. Da dieser Priester macht es, irgendein anderer machtvoller Mensch. Oder da wird deine Leistung erwartet. Da musst du so und so viel Mantras sprechen und wiederholen. Wer dem Gesetz Gottes folgt und mit Jesus lebt und mit Jesus wandelt, der erlebt, Gott macht es. Ich bin nur passiv, ich schaue zu, ich nehme das an, ich danke dafür und ich gehe weiter. Und ich weiß plötzlich, ja, ohne Großes dazu tun, ich habe einen persönlichen Gott, ich bin mit Gott versöhnt und zwar durch Jesus Christus, nicht durch mich selber. Ich kann mir sagen immer wieder, dir sind deine Sünden vergeben, du hast Vergebung der Sünden. Weißt du, das ist einsuggerieren, sich einreden. Aber wenn das Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Leben kommt, dann weißt du, die Schuld ist vergeben. Alles ist passé. Er liebt mich. Ich muss mich selber nicht lieben. Er versteht mich. Er kümmert sich um mich. Und das ist, wie das Leben glücklich und erfolgreich ist. Und davon kriege ich. Weißt du, und dann noch eins. Wenn du im Unglauben etwas machst, das kostet dir Haufen Geld. Da musst du für die Kristallkugel was bezahlen, für ein Hufeisen was bezahlen, für die Wahrsagerin und Handlinienleserin, da musst du immer was bezahlen. Die Leute wollen was von dir. Die machen nichts umsonst. Und selbst wenn sie umsonst machen, der Teufel macht nichts umsonst. Irgendwann kommt er und streckt seine Hand aus und sagt, du, ich habe dir geholfen. Wie sieht es jetzt aus? So, beim Glauben geht es um eine Beziehung und Gott sagt es, umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter. Du musst für deine Erlösung nichts bezahlen. Die ist umsonst. Aus Gnaden sei die selig. 1. Johannes 3, Vers 8. Der Sohn Gottes ist auf diese Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, den Unglauben zu zerstören. Jesus ist gekommen, um etwas zu tun, für dich und mich. Die Werke Satans, die, wo der Teufel uns eingewickelt hat. Weißt du, der Teufel hat uns sehr raffiniert eingewickelt mit Seidenfäden. Die siehst du fast gar nicht. Aber so umzingelt, dann bist du so drin verknechtet und gefangen und sagst, jetzt komme ich nicht mehr los. Das eiserne Hemd konnten sich die alten Ritter selber anziehen, aber sie konnten sich selbst nicht mehr ausziehen. Da brauchst du Hilfe. So, er wollte uns etwas ganz Entscheidendes geben, nicht nur sagen. Jesus hat uns nicht irgendwie gesagt, guck mal, das und das, so spricht der Herr. Nein, er hat uns vorgelebt und er hat etwas für uns getan. Er hat für uns was getan, was wir selber nicht tun konnten. Die Werke Satans hat er zerstört. Satan hat Macht, aber Jesus hat Übermacht. Halleluja. Er hat Übermacht. Das musst du wissen. Er ist allmächtig. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Der Ungläubige, er glaubt nicht, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist, dass es ausreicht. Der versucht, was zu tun. Ich muss Buße tun, ich muss beichten, ich muss, ja, was weiß ich, viele Dinge unternehmen. Er glaubt, er muss noch etwas beitragen für seine Erlösung. Aber die Erlösung ist gratis. Preis Gott. Er glaubt, dass der Preis Jesu noch nicht ausgereicht hat. Das ist der Unglaube im christlichen Lager. Weißt du, er quält sich selbst. Ich kenne Leute, also Sekte, die gibt es hier in Deutschland auch, Geißler, die denken, sie müssen sich noch geißeln, sie müssen noch leiden zusätzlich, weil Jesus nicht genug gelitten hat, und kasteien sich selbst, bestrafen sich selbst, züchtigen sich selbst, bringen unnötige Opfer. Weißt du, und ich muss die Strafe fühlen, dass das ist, was im Heiland alles gekostet hat. Viele Christen, weißt du, verstümmeln sich selbst und kapieren nicht, es ist alles umsonst. Alles vergeblich. Du musst nicht kasteien. Der Herr sagt, nimm's an, dir sind deine Sünden vergeben, geh nach Hause und sündige ihn fort nicht mehr. Der Ungläubige glaubt, er muss noch etwas für seine Schuld bezahlen, und er denkt, das Geld in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Es ist, die sagen, nein, das, und das ist, was der Unglaube sagt, das kann gar nicht so einfach und so billig sein. Herr, man tut es, sie machen es so einfach, hat mir jemand neulich gesagt. Aber das ist so einfach, wie 1 und 1 ist 2. Jesus starb für meine Sünden, ich bin Kind Gottes, ich habe Jesus angenommen. Und die Bibel sagt, wer seine Sünden einmal bekennt, dem ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und lässt und hat Frieden Gottes. Und er muss nicht mal noch irgendwelche Sätze erfüllen, noch ein großes Opfer bringen oder etwas noch beachten. Du bist erlöst aus Gnaden. Natürlich muss die Gnade nachher ausgelebt werden und praktiziert werden. Der ungläubige Mensch hat so viele Erlösungstechniken entwickelt. Der Unglaube will immer was tun. Und dann kommt es natürlich auch nachher weiter. Ich muss was für Gott tun. Nein, wir sind erlöst aus Gnaden. Und du musst nichts für Gott tun. Gott will durch dich was tun. Ist der Weg ganz anders. Der Gott, der in dir residiert, der in dir wohnt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Dieser Gott will durch dich etwas tun. Ich muss nichts für Gott tun. Er wird euch führen in alle Wahrheit, heißt es in der Bibel. Er wird dir alles geben, was du benötigst. Weißt, manche Menschen müssen noch denken, ich muss mich beglücken, ich muss kräftig singen, laut singen. Dann kommt's. Manchmal, wenn du nur stille bist, passiert es. Andere denken, ich muss beweinen, bedauern, beweihräuchern. Denn in jedem von uns steckt noch ein Pharisäer. Der Ungläubige glaubt, ich muss die Gnade Gottes mir verdienen. Also das ist viel zu billig. Nein, ich muss lernen, Vergebung anzunehmen und an anderen vergeben und großzügig sein. Warum soll ich da jemand vergeben, fragst du vielleicht. Ja, weil du Gnade bekommen hast, was dir passiert ist, dass du auch anderen an tue Gutes. Und da musst du beweisen, dass du wirklich jetzt rechtschaffen bist. Jetzt habe ich verstanden, um was es geht. Der Unglaubige kann nicht an der Gnade glauben. Das ist alles umsonst. Ja, ist alles umsonst. Halleluja. Ist alles umsonst. Der Heilige Geist ist umsonst. Der Himmel ist umsonst. Weil Jesus gekämpft hat und geblutet darum. Und der Ungläubige versucht dann, die Fehler anderer Leute zu behalten, nicht zu vergeben. Und dann hat er so eine Last, schleppt er hinter sich her. Eine Last, die, wo immer wieder erinnert wird, da ist was und da ist noch was, verstehst du? Ich denke ganz besonders, die Juden, die müssen auch endlich lernen, zu vergeben und zu vergessen. Immer der Hitler, verstehst du, und das Dritte Reich, 70 Jahre danach, ist passé. Wir waren schlimm, wir haben ein Verbrechen begangen, aber das ist irgendwo mal vorbei und zu Ende. Lass die Schuld los. Aber was machen die armen Juden? Die nehmen den Hitler überall mit, ob sie nach Amerika auswandern, immer der Hitler im Kopf. Hassen das deutsche Volk. Oder die nehmen Hitler nach Israel mit. Israel, verstehst du, andenken, was hat der Hitler alles getan? Ja, vergiss es. Wir können überall bei jedem Volk anfangen und sagen, guck mal, was ist mit den Indianern los gewesen? Wie viele Indianer haben die Amerikaner oder die Weißen auf dem Gewissen? Und die werden immer verfolgt. Weißt du, und wir müssen mal lernen, einen Schlussstrich unter der ganzen Geschichte zu ziehen. Aber Ungläubige können es nicht vergeben. Wer kann die Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Ja. Aber ich muss dann auch die Sünden vergeben und lösen und mich nicht mehr verfolgen lassen von keinem Hitler und keinem Stalin und keinem Mao Zedong. und wem auch immer. Die ständige Erinnerung, weißt du, die halten die Menschen klein. Immer Schuldgefühle. Wir sind grausam, wir sind dreckig, wir sind verdorben. Verstehst du? Nein. Er hat uns herrlich gemacht. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das ist der Unglaube. Unglaube macht uns immer wieder zu nichts, zu Schnecke. Ungläubige Menschen haben keine Hoffnung. Warum? Weil sie keinen Gott haben. Paulus sagt, wir waren auch einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Und das sind sie. Wenn sie ohne Gott sind, da verändert sich nichts in ihrem Leben. Die nehmen den Hitler überall mit. Jetzt kommt mein Kampf wieder ganz neu auf dem Buchmarkt. Verstehst du? Überall. Und immer wieder mit vielen Kommentaren noch dabei. Der weiß, das ist ein Schinken, der nicht mal lesewert ist. Aber man nimmt das alles mit und wieder ein Neuanfang, Neuauflage. Der Ungläubige glaubt nicht, dass es einen neuen Morgen gibt, ein neuer Tag. Bei Gott ist es, aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Die andere Welt. Gott verändert die Dinge, aber der Ungläubige glaubt das nicht. Das muss so fest zementiert werden. Er kann an die Gnade nicht glauben. Gnade ist ein Problem für einen Ungläubigen. Weißt du, aber jedes Jahr kommt ein neuer Frühling wieder. Pass auf, die Tage werden länger. Die Sonne scheint länger. Weißt du, es kommt wieder eine neue Ernte. Glaub an deinen Erfolg, an deine Veränderung. Ungläubige Menschen können nicht an Erfolg groß glauben. Die wollen nur was Materielles, aber unser Wohlstand und Wohlsein ist, dass wir innen drin wohlfühlen. Unsere eigene Haut. Wohlfühlen. Der Ungläubige glaubt nicht, dass er eine Gemeinde braucht, dass er Menschen um sich braucht. Aber der Mensch ist ein soziales Wesen. Ein Ich braucht ein Du. Und deshalb sind ungläubige Menschen große Egoisten, auch wenn sie noch so selbstlos tun. Große Egoisten, er glaubt nur an sich selbst. Der Ungläubige ist ein Einzelgänger, immer auf sich selbst bezogen. Schau doch so ungläubige Menschen an. Sie sind immer nur mit sich selbst beschäftigt, drehen sich im Kreis. Kein Gott, nur ich, mein und mir. Er lässt sich nicht schenken. Schau, ungläubige Menschen, ein gläubiger Mensch, der lässt sich schenken, sagt danke, wunderbar, lieb von dir und geht weiter. Aber der Ungläubige, der handelt immer, der schenkt und ich muss wieder zurückschenken. Und muss überlegen, so im Wert, das Geschenk war das so im Wert, dass ich wieder dem zurückgebe. Der kann das nicht annehmen. Das ist ein Zeichen, diese Leute, die immer zurückschenken, die können die Gnade nicht annehmen. Gnade ist freiwillig, du sagst Dankeschön und du verpflichtest dich zu nichts. Ich werde nie vergessen, einen Bruder in Heilbronn, der ist jetzt beim Herrn Jesus schon inzwischen, ist dort gut aufgehoben. Und der hat mich eingeladen zum Kaffee und ich war dort mit meiner Frau. Und so nach, sagen wir mal, 3 Wochen kommt er zu mir: Bruder Matthäus, ich habe dich eingeladen, wann ladest du mich ein? Ja, für gar nichts. Warum soll ich dich einladen? Du bist jeden Sonntag bei mir in der Kirche. Verstehst? Aber er tut etwas, um wieder vergoldet zu werden. Und Jesus sagt, das sind Pharisäer. Das sind die Pharisäer. Ein echter, wahrer Christ tut nichts, damit es ihm wieder vergolden wird. Er tut es, gibt es umsonst. Lass dein Brot übers Wasser fahren, heißt es in der Bibel. Und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden, wenn es brauchst. Dann wird Gott für dich sorgen. Das ist Glaube. Der Glaube gibt und weiß nicht, kriege ich noch ein Dankeschön oder nicht. Und wenn du kein Dankeschön kriegst und umsonst lebst und umsonst arbeitest, Gott ist dein Belohner. Und er sorgt für Anerkennung und dass du wieder entschädigt wirst. Gläubig und ungläubig. Du siehst das so im Verhalten. So viele Christen sind ganz nah dabei und doch so weit weg. Ungläubig, jetzt bitte, ich will nur ein paar Wahrheiten sagen. Ungläubige schauen gerne Fernsehpredigern zu. Egal, ob das jetzt der oder jener ist, die schauen immer zu. Warum? Sie glauben nur, was die Fernsehprediger sagen. Das sind Superstars. Für die anderen ist Michael Jackson gewesen und Elvis Presley. Und für diese ist dann die Fernsehprediger. Sie zeigen eine Glitzerwelt. Also eine schöne Welt. Massenversammlung, riesige Versammlung. Toll. Schöne Welt. In aller Liebe. Ich will nur etwas sagen. Aber das ist nicht die Realität. Weißt du, sie predigen ein leichtes Evangelium, ein angenehmes Evangelium. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ja, hast du einen Bußprediger, wirst du nicht im Fernsehen sehen. Das wird sofort ausgeschaltet. Weißt du, Da musst du nicht reagieren. Auf den Fernsehprediger musst du nicht reagieren. Du kannst auf den Knopf drücken, weiter flipsen und was auch immer ist. Du kannst abschalten, wenn er dir nicht passt. So, Siri, sie wachen nicht über deine Seele. Wenn du Probleme hast, da kümmern sie sich nicht um dich. Die sind in Amerika, da musst du erstmal deinen Brief übersetzen, wenn du nach drüben was schreibst. Ungläubige sind eine Insel für sich selbst, so wie Robinson Crusoe. Sie sind Gestrandete und er hat toll gepredigt. Aber jetzt, wie passiert die Umsetzung? Viele Christen, die Ungläubigen, leben nur von den Resten anderer Schiffbrüchige, so wie Robinson Crusoe. Ungläubige glauben nicht, dass sie eine geistliche Gabe haben. Aber was sollen sie einsetzen? Verstehst du, sie können nur die Füße hoch und Füße runter auf der Couch. Und dann ein- und ausschalten. Ungläubige glauben nicht an Wunder. Weißt du, dass sie etwas bewirken. Und das kannst du nur in der Gemeinschaft von Leuten, auch wenn es so zwei, drei Leute sind. Das kannst du, hast du Probleme? Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Weißt du, da wirst du nicht groß gefördert. Da kannst du ganz bequem genießen. Ist es okay? Ist für Kranke was? Und für Leute, die weit weg von der Gemeinde wohnen. Aber normalerweise ist es nicht für normale Christen. Die glauben nur, was die Experten sagen. Dann muss es wissen, denn sonst können sie nicht ins Fernsehen rein. Aber dann schau an die Leute persönlich. Wie sind sie? Wie benehmen sie sich? Weißt du, hinter den Kulissen, die meisten Leute haben keinen Durchblick. Die sehen nur, was im Fernsehen auf dem Bildschirm ist. Aber was im Bildschirm drin ist, in diesem Bild, in diesem Redenbild. So, Ungläubige glauben nicht an Befreiung von Dämonen. Sie glauben nicht, dass es überhaupt welche gibt. Warum konnten wir sie nicht austreiben? Warum ist er nicht frei geworden? Ungläubige glauben nicht an das Übernatürliche, dass Gott jetzt eingreift. Ich stehe Mutterseelen allein. Herr, ich verlasse mich auf dich, ich stütze mich auf dich in aller Liebe. Und nochmals das Gebet von diesem guten Mann, ein gutes Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube. Weißt du, ich möchte glauben. Ich bin bestrebt, aber ich so schwierig, über meinen eigenen Schatten zu springen. Fast unmöglich. Komm im Zenit Gottes, im Licht Gottes. Und dann wirst du merken, der Herr ist es, der das Wollen schenkt. Und der Herr ist es, der das Vollbringen gibt. Dann musst du plötzlich gar nicht selber groß was tun. Du wirst nur geschubst vom Herrn, getragen, geführt. Und welcher der Geist Gottes leitet. Weißt du, der nimmt dich an der Hand und sagt, komm, jetzt geh mal dorthin. Der führt dich nach Afrika, der führt dich dorthin und dorthin. Weißt du, er ist der, der dich leitet. Zu dem Haus oder zu der Wohnung. Ich habe ganz tolle Sachen schon erlebt. Ich hätte meine Frau heute nicht. Aber sie ist durch einen Bruder ihre Familie ist durch einen Bruder zum Glauben gekommen. Nachts um 11 Uhr betet dieser Bruder, lieber Gott, gebrauche mich. Ich will ein Segen sein für meine Umgebung. Und dann sagt eine innere Stimme, Bruder, steh auf, geh die Straße rauf und dort ist jemand, der wartet auf deine Hilfe. Was? Heute Nacht? Weißt du, in meiner Straße, ja, in deiner Straße. Und dann geht er hin und das einzige Licht hat bei meinen Schwiegerleuten gebrannt. Die waren enttäuscht von Kirche, Religion und was weiß ich, wo die drin waren. Die waren so verstrickt. 5 Kinder, die waren in Probleme. Und dann geht er, das einzige Licht, das oben brannte, dann klingelt er und sagt, Entschuldigung, ich bin hier, ich habe gebetet soeben, lieber Gott, gebrauche mich. Und ich habe den Eindruck, Gott schickt mich zu ihnen. Was ist ihr Problem? Dann sagen meine Schwiegerleute, und waren es noch nicht zu der Zeit, aber sagen sie, weißt du, wir sind so enttäuscht von Religion, Christentum, von der Bibel. Wir lesen die Bibel, wir lieben die Bibel, aber wir können es nicht glauben. Dann sagt er, komm, wir beten miteinander. Und so kamen meine Schwiegerleute, Familie zu Jesus oder zu der tieferen geistlichen Erfahrung. Nur weil jemand gebetet hat, lieber Gott, zeig mir. Zeig mir. Und die beten, ich kann nicht glauben, wir möchten gerne glauben, aber wir können es nicht glauben. Und dann, Gott braucht Menschen und Menschen, die gehorchen. Und ich sage dir eines, wir singen ein Lied, in einem Lied, wie viel Heil geht verloren, wenn wir uns nicht wenden im Gebet und Gott nicht suchen und fragen. Wie viele Menschen gehen vor die Hunde? Wie viele Menschen gehen in die Hölle? Sind frustriert, nehmen sich das Leben, springen zum Fenster raus. Herr, hilf. Einen Unglauben. Die sind unglaublich, die können es nicht fassen. Aber sie brauchen jemanden, der einhakt und die Flügel nimmt und sagt, du, ich gehe mit dir ein Stück weit, begleite dich. Und es ist nichts ist schöner, als einer Seele zu dienen. einfach zur Seite zu stehen, mit jemand zu ermutigen, jemand freizusetzen, jemand in die Gegenwart Gottes bringen. Welcher Wolf siegt, der Weiße oder der Schwarze, das überlasse ich dir, den du fütterst. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unser Herz erfüllst mit Glauben. Herr, wir möchten so wie dieser Mann in der Bibel beten. Herr, ich glaube, ich will glauben. Oh, ich bin süchtig, ich möchte dich kennenlernen, dich mehr verstehen, dein Wort besser umsetzen. Hilf meinem Unglauben, meinem Ungehorsam. Herr, du bist es, der mein Herz umkrempeln kann und der uns allen helfen kann heute Abend. Wir sind in deiner Gegenwart und wir suchen dich. Wir suchen nicht Menschen, wir suchen nicht Kirche, wir suchen nicht Religion, wir suchen nicht etwas Äußeres, sondern wir suchen etwas Inneres, was direkt von dir kommt, dass es wieder Licht wird, dass wieder die Sonne scheint und dass die Sonne immer länger scheint in unserem Leben. Deine Sonne der Gerechtigkeit, das ewige Leben. Vater, ich preise dich, dass du uns auch heute Nacht Licht schenken wirst in unserem inneren Leben. Danke, Herr. Amen.